Hier haben wir, es sieht aus wie ein Stollen. Ich nehme an, eine Nachbarin hat Stollen gebacken und will uns jetzt ein Geschenk machen. Gestern haben wir Thanksgiving nachträglich gefeiert in Thüringen mit Gästen und Familien, also Freunden und Verwandten. Und Donja hat Weihnachtskonfekt gebacken. Es waren diese kleinen Stollen. Das war wirklich sehr gut. Also meistens esse ich nicht viel Süßes und auch nicht das, was Mehl und Zucker hat am Abend, weil ich dann Sodbrennen bekomme. Dafür esse ich 10-mal so viel am Morgen. Nein, nicht wirklich, aber ich wusste, wir müssen auch nach Sachsen-Anhalt zurückfahren und habe mir dann doch etwas erlaubt und es war nicht so schlimm. Also ich freue mich. Na gut, das hat ja keinen geistlichen Inhalt, aber hoffentlich wird das sich jetzt ändern, denn wir wollen unsere Aufmerksamkeit jetzt Gottes Wort widmen. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Und ich bin aber viel besser drauf als gestern. Und ja, ich bin so dankbar für die Einleitung heute, die Andy uns unterbreitet hat. Und da wir schon Adam und Eva erwähnt haben, möchte ich euch bitten, 1. Mose 4 aufzuschlagen. Adam und Eva haben uns Probleme bereitet und die ersten beiden Kinder ihrer Familie hatten auch große Probleme miteinander. Kain mit Abel und Abel mit Kain. Wir lesen Verse 1 bis 16. Vers 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Sie dachte wohl, sie hätte schon den Messias, den Verheißenen bekommen. Große Enttäuschung. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Am Mittwoch habe ich aus Psalm 50 gepredigt und habe gesagt, dass Menschen schon imstande sind, Gott Opfer darzubringen, ohne dass der Herr daran gefallen hat. Und in Psalm 50 sind die opfern, die Gotteskinder und die Heuchler, die von denen heißt es nicht, dass sie opfern, aber hier haben wir einen, der nicht ein Kind Gottes ist und er bringt trotzdem ein Opfer dar. Und was bringt er da? Er bringt von den Früchten des Erdbodens. Und daran ist eigentlich nichts verkehrt. Der Herr hat auch angeordnet, dass man nicht nur Tiere darbringt dann auf seinen Altar. Es hat auch Mehlopfer gegeben, Fladenbrote und so weiter. Also es stimmt schon, dass das Früchte des verfluchten Erdbodens war und dass Gott Adam und Eva ein Vorbild gegeben hat, als er sie bekleidet hat, ließ er Tierblut vergießen, um ihre Nacktheit, um ihre Schande zuzudecken. Also es kann sein, dass Kain von Abel ein Tier hätte erkaufen sollen und dem Herrn darbringen sollen. Aber an einer anderen Stelle heißt es, dass seine Werke ungerecht waren. Und es kann sein, dass egal welches Opfer Kain dargebracht hätte, weil sein Herz nicht mit dem Herz Gottes im Einklang stand, dass egal welches Opfer er dargebracht hätte, es Gott nicht gefallen hätte. Aber das wäre eigentlich eine Botschaft für ein anderes Mal. Und wenn ich da bleibe, werden wir nicht 1. Johannes aufschlagen. Und also sind wir bei Vers 4. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Also Erstlinge, das war das Beste, und das Fett auch das Beste vom Besten. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Also ihr Verlangen ist nach dir, du aber sollst über sie herrschen. Gott erwartet, dass Menschen über die Sünde herrschen, dass sie nicht erlauben, dass die Sünde über sie herrscht. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und an verschiedenen Stellen, auf jeden Fall in dem Hebräerbrief, ist die Rede davon, dass das Blut Abels spricht. Das Blut Christi spricht Bände mehr, aber das Blut schrie als Zeugnis gegen Kain sozusagen. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll es dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein, aber auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Kain wird, glaube ich, mehr erwähnt als Abel. In Hebräer 11,4 lesen wir: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. In Judas 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegangen und so weiter. Der Herr Jesus Christus nannte Abel den ersten Märtyrer. Das Blut der Märtyrer von Abel, dem Gerechten, bis zum Blut des Zacharias am Ende von 2. Chronik. Also in der hebräischen Bibel waren das erste und das letzte Beispiel von einem Gerechten, der totgeschlagen wurde wegen der Gerechtigkeit. Gut. Also haben wir das Beispiel gesehen. Nun bitte ich euch, 1. Johannes 3 aufzuschlagen. 1. Johannes 3. Letzte Woche hatten wir bis zu Vers 10 ausgelegt. 1. Johannes 3. Und in, am Ende von Vers 10 steht, und wer seinen Bruder nicht liebt. Genau. Also 1. Johannes 3. In der Mitte steht, jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Aus Gott. Wer die Gerechtigkeit nicht übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Und ich habe gesagt, das schneidet ein neues Thema an. Und das ist das Thema, das wir heute haben. Wenn ihr die Überschrift seht, die Überschrift, da seht ihr hier auf der Leinwand, woran erkennt man, ob man errettet ist. Das ist nämlich das Thema dieses Briefes, die Heilsgewissheit. Wie kann man wissen, dass man ein Kind Gottes ist? Wie kann man wissen, dass man in den Himmel gehen wird? Woran erkennt man, ob man errettet ist? Heute geht es ja um die Bruderliebe. Das ist das Erkennungsmerkmal des wahren Gläubigen, welches wir heute betrachten wollen. Und in Vers 11 heißt es, denn das ist die Botschaft. Was ist? Die Liebe. Okay, die Bruderliebe. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Wow. Seit Anfang an haben wir diese Botschaft gehört? Ja. Also 1. Mose, Kapitel 4, ist sehr, sehr früh. Und der Autor sagt in Vers 12, ich gebe euch ein Beispiel. Und anhand von dem Beispiel von Kain könnt ihr erkennen, wir sollen einander lieben, nicht hassen. Also wenn wir negative Beispiele haben, kann das eine positive Botschaft haben. Lest ihr von Kain, dann solltet ihr euch Gedanken machen, was hat das aber mit mir zu tun? Na, wollen wir dann dem Vorbild Kains folgen? Natürlich nicht. Also steht hier, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war. Hier hatten wir in Vers 10, nicht aus Gott. In Vers 12 haben wir, aus dem Bösen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Heute in diesem Raum sitzen Leute, die entweder aus Gott sind oder sie sind aus dem Bösen. Ja, das ist es. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Auch in Psalm 1 gibt es nur diese zwei Wege. Es gibt den Weg, also den gottlosen Weg, und es gibt den gerechten Weg. Und in Johannes sieht alles nur schwarz oder weiß. Und nicht wie Kain, der aus dem Bösen war. Jesus sagte in Johannes 8, ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und die Werke eures Vaters werdet ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht in der Wahrheit geblieben, weil in ihm keine Wahrheit ist. Also aus dem Teufel, aus dem Bösen. Und hier steht, der seinen Bruder erschlug. Ob es seine Absicht war, es so weit zu treiben? Wie ich euch erzählt habe, habe ich jüngst das Hörbuch von dem Bibelraucher gehört. Und das erste Mal, wo er einen totgeschlagen hat, meinte er es bestimmt nicht so. Er fuhr das erste Mal in einem Auto, das er gestohlen hatte. Und ein Polizist wollte zu einem anderen Einsatz hin, aber er dachte, er hätte erkannt, dass das Auto gestohlen sei und er wollte auf die Bremse treten und trat anstattdessen aufs Gas und hat den Polizisten totgeschlagen mit seinen 16 Jahren, also der Fahrer, dieser Bibelraucher, dieser spätere Bibelraucher. Und der Polizist neben ihm wurde querschnittsgelähmt. Das war Totschlag 1. Und dann später in St. Pauli, glaube ich, so in der Nähe von Hamburg. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe gehört, dass es da nicht der heiligste Ort in der Welt ist. Und irgendjemand hat ihn böse angeguckt oder angesprochen oder ich weiß nicht was. Und er nahm ihn vor die Tür der Kneipe und hat seinen Kopf auf den Boden hart geschlagen, ein paar Mal. Vielleicht nicht unbedingt mit der Absicht, ihn zu töten, aber ein paar Tage später starb der Mann doch. Und ich weiß nicht, ob kein gedacht hat, dem will ich das Leben nehmen. Aber wisst ihr, manchmal ist es so und Gott wird sich mit unserer Einstellung auseinandersetzen und mit Hass. Und der Herr Jesus Christus sagte, dass wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Also flucht er oder spricht er böse über den Menschen? Diese zornigen Worte sind ein Hinweis darauf, dass ein Mensch in seinem Herzen ein Mörder ist. Und du hast es vielleicht noch nicht so weit getrieben, aber in deinem Herzen hättest du es gerne gemacht, wenn es da keine Folgen gehabt hätte, wenn die anderen Menschen das nicht mitbekommen hätten, wenn dein Ruf oder deine Freiheit dadurch nicht irgendwie eingeschränkt gewesen wären. Aber in unserem Herzen hassen wir Menschen und Hass bedeutet, ich möchte eigentlich nicht, dass er existiert. Ich würde ihn gerne beseitigen. Und Kain hat seinen Bruder erschlagen. Und warum erschlug er ihn? Weil seine, also Kains Werke, böse waren und Abels Werke gut. Und überlegt euch. Bringt das dich nicht auf die Palme, wenn du gerade etwas Böses machst und dann gibt es irgendein Scheinheiliger oder ein echter Heiliger, irgendeiner und er kommt bei den Autoritäten gut an. Also und das macht uns wütend. Ah, Halsmaul oder ah, du Scheinheiliger oder was auch immer man sagen würde, das nicht gut ist, sage ich, falls irgendwelche Kinder das gehört haben. Aber ja, Kain übte Sünde. Ähnlich wie die Brüder von Josef im Alten Testament. Manche nehmen Josef aufs Korn und sagen, ach, er war ein Scheinheiliger und er hat seine eigenen Probleme bereitet und so weiter. Aber wisst ihr, ich denke, dass der Herr uns sagen will, hier war ein gerechter Mensch und seine gerechte Seele wurde aufgebracht über das böse Verhalten seiner Brüder. Und natürlich hat er seinem Vater davon erzählt. Das ist das Spontane, was ein reines Herz tut. Und Kain wollte sein eigenes Verhalten nicht verändern. Anstatt zu sagen, oh, weißt du hast recht, ich möchte so sein wie du, oder ich möchte so sein, wie es Gott gefällt. Nein, hat er nicht. Anstatt dessen wollte er die Guten, oder in diesem Fall den Guten, beseitigen. Und er schlug seinen Bruder tot, weil seine eigenen Werke böse und die seines Bruders gut waren. Seine Motive, warum erschlug er ihn, okay, das hatten wir gerade. Also Kain, der aus dem Bösen war, seine Tat war, er erschlug seinen Bruder und seine Motive haben wir gerade gesehen. Das ist die Analyse einer sehr alten, aber auch wahrhaftigen Geschichte. Nun, wir wollen dies nicht nur analysieren, sondern wir wollen die für unser Leben anwenden. Und wir wollen also die Begebenheit mit Kain jetzt anwenden ab Vers 13. Verwundert euch nicht. Wenn wir uns verwundern, dann denken wir, boah, das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Boah, das ist seltsam. Das ist nicht normal. Und Gott möchte sagen, nein, ihr sollt ja nicht in Erstaunen geraten, sondern das ist der Normalfall. Der Normalfall ist, die Welt hasst die Brüder. Gemeint ist die Kinder Gottes, die in der Familie Gottes. Verwundert euch nicht, meine Brüder. Wenn euch die Welt hasst, das geht direkt aus der Geschichte von Kain hervor. Wir sind nicht normal, also gibt das uns die Erkenntnis, wir hassen die Brüder nicht, sondern wir werden gehasst, und das sollte uns Aufschluss geben über den Zustand unserer Seelen. Wenn du gehasst bist von der Welt, du aber hast nicht die Brüder, sondern du liebst sie, die Glaubensbrüder in der Familie Gottes, die Christen, dann sollte das ein Hinweis sein, Gott hat mein Herz geändert. Denn ein normales Herz, das Herz der Welt, hasst die Kinder Gottes. Aber wenn das bei dir nicht der Fall ist, sondern du bist gehasst, dann deutet das darauf hin, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Das kann dir Heilsgewissheit verleihen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Andi nahm auch darauf Bezug heute. Und das knüpft auch an Johannes 4, 24. Dass, wenn wir an Jesus gläubig sind, wir aus der Finsternis in das Licht hinübergegangen sind. Aus dem Tod in das Leben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Und merkt das Gegenteil. Wer den Bruder nicht liebt, beziehungsweise hasst ihn, der bleibt im Tod. Sein Zustand ist Tod, unser Zustand ist Leben. Wir sind aus dem Tod, in das Leben. Früher waren wir so. Manche haben den Herrn Jesus Christus als kleine Kinder aufgenommen und wissen nicht mehr viel davon, wie es früher gewesen ist. Aber der natürliche Zustand eines Menschen, der in die Welt geboren wird, ist, dass er die Gerechtigkeit hasst. Er hasst Gott. Er hasst Gottes Kinder. Er hasst Jesus. Und dass der Zustand des Hasses ist der Zustand des geistlichen Todes. Und wir wissen, dass wir nicht im Tod geblieben sind, sondern aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben und sie nicht hassen. Wer den Bruder nicht liebt, liebst du die Geschwister? Liebst du die Menschen, die vielleicht nicht deine Brüder oder Schwester sind, aber die es sind? Liebst du die Glaubensgeschwister? Ich weiß, es heißt hier sein Bruder. Aber ich denke, das ist nur sein theoretischer Bruder, okay? Wenn du ihn nicht liebst, dann ist er nicht dein Bruder. Es gibt hier wiederum keine Grauzone. Denn, was steht da? Jeder und Kain. Kain mit AI. Früher hatten wir Kain mit AI. Das ist der Bruder von Abel. Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Als ich darüber nachgedacht habe, ist es mir klarer geworden, dass der Normalzustand eines Nichtgläubigen ist Mord. In den Gedanken. Weil ein Nichtgläubiger es den Gläubigen übel nimmt, dass er gut ist und nicht übel. Und das artet sich unterschiedlich aus. Ich will nicht sagen, dass es bei allen gleiches Ausmaß hat. Aber diese Irritation, diese Gereiztsein, den Guten gegenüber, und das sehen wir übrigens in der Gesellschaft. Heutzutage befürworten die Menschen zunehmend das, was Sünde ist, und heißen das schlecht, was gut ist. Und das widerspiegelt sich auch in Psalm 2. Die Könige, die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und hätten sie die Gelegenheit, würden sie ihn totschlagen. Und das haben sie auch getan. Die Römer und die Juden taten sich zusammen. Siehe da, siehe an, Feinde, die Fürsten Israels und die Römer haben gemeinsame Sache getan. Die Pharisäer und die Sadduzäer, unterschiedliche Spektren in dem Judentum, die normalerweise miteinander nichts gemeinsam haben würden, auf einmal sind sie Freunde. Pilatus und Herodes waren ehemalige Feinde. Aber als sie beide gegen Jesus waren, waren sie auf einmal Kumpel. Und die Menschen, die nicht die Brüder und Schwestern lieben, die hassen sie zu irgendeinem Ausmaß, und das ist Mord in den Gedanken. Da wir das nicht tun, sind wir des Mordes nicht schuldig in diesem Fall. Und das will Johannes sagen, seht ihr, ihr seid keine Mörder, ihr seid keine Hasser. Wenn ihr Hasser wäret, würdet ihr nicht Kinder Gottes sein, weil die Kinder Gottes gehen zu Gott hin und wir wissen, dass kein Mörder, also keiner, der Tod schlägt, dahin geht. Natürlich gibt es Menschen, die andere umgebracht haben, die aber die Vergebung in Jesus bekommen haben. Das Beispiel, das ich schon genannt habe. Und damit will ich nicht sagen, dass ein Mensch in seiner Verzweiflung nicht einen Fehler begehen könnte. Aber andererseits muss ich vorsichtig sein. Okay, ich weiß von, ja, weil ich jetzt über 60 bin, habe ich schon verschiedene Stories gehört. Ich kenne Leute, die sich umgebracht haben, die sich Christ genannt haben. Manche hatten medizinische Probleme, psychische Probleme. Hätten sie sich umbringen sollen? Nein, natürlich nicht. Natürlich, wenn sie sich umgebracht haben, gibt es nicht die Möglichkeit, dies mit dem Herrn gereinigt zu bekommen, wie es in 1. Johannes 1,9 steht. Aber ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Aber wir lassen das einfach stehen. Allgemein ist es so, dass ein Mensch, der geprägt ist durch den Hass, dann ein Menschenmörder ist und der taugt nicht für die Ewigkeit mit Gott. Aber da wir die Gläubigen lieben und nicht hassen, ist es ein Hinweis darauf, dass wir Kinder Gottes sind. Es geht ja um Heilsgewissheit. Das war das Beispiel von Anfang an. Das hatte mit Kain zu tun. Nun gibt es ein weiteres Beispiel, und das ist unser Herr Jesus Christus. Woran erkennt man dann die Liebe? Ab Vers 16, daran erkennen wir, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Ich sehe hier seit einigen Versen nicht den Namen Jesus. Es würde mich schon interessieren, ja, ich sehe es hier in Kapitel 2, Vers 22, kann sein, dass es dazwischen vorkommt, aber ich sehe es jetzt nicht. Und doch, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er aus heiterem Himmel auf einmal ein Pronomen, ein Fürwort, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wer könnte es sonst sein? Es muss ja der Herr Jesus sein. Woran ist die Liebe erkennbar? Das haben wir hier in Punkt 2. Woran die Liebe, man die Liebe erkennen kann. Daran. Die Liebe bisher, also, wir können die Liebe oder wir haben die Liebe in der Vergangenheit daran erkannt. Die Liebe bisher ist erkennbar an seiner Hingabe, an Jesu Hingabe. Größere Liebe hat keiner als die, dass einer sein Leben lässt für seine Feinde. Römer 5, 8. Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Johannes 13, 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hat, oder hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Epheser 5, 2. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Er gab sich hin. Offenbarung 1, 5. Jesus Christus, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Woran erkennt man die Liebe? Wir haben sie schon erkannt an dem Vorbild, an dem Beispiel Jesu Christi in seinem Leben und in seinem Sterben am Kreuz von Golgatha. Aber die sollen nicht nur an Jesus Christus erkennbar sein, sondern an uns. Und nicht nur in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Die Liebe heute noch ist an unserer, oder sollte zumindest sein, an unserer Hingabe erkennbar. Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. So, es geht ja um Nächstenliebe, um Brüderliebe. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, 1. Johannes 4, 11, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. An einer anderen Stelle heißt es, schuldet niemandem etwas, als ihn zu lieben. Aber wir sind schuldig zu lieben. Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Jakobus 2, die Verse 15 bis 17. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen oder ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und das ist das, was wir in dieser Stelle sehen. Wenn wir weiter in Vers 17 lesen, wer aber die Güter dieser Welt hat, hast du Güter. Sagst vielleicht, ich habe nicht viel, aber hast du was? Hast du mehr als die Person, die Not hat? Und ist dir eine Not erkannt oder gekannt, bewusst? Okay. Wie sieht fehlende Konsequenz aus, wenn du einerseits sagst, ich liebe, du hast die Möglichkeit, du weißt von einer Not, und hier heißt es, du verschließt dein Herz. Dein Herz verschließen. Und davor müssen wir auf der Hut sein. Unser Herz verschließen. Wenn wir uns entscheiden, jemandem etwas nicht zu geben, denn manchmal gibt es mehr Angebote oder mehr Möglichkeiten als Mittel, und wir sollen auch weise sein und nicht mit den Gaben Gottes einfach um uns schleudern, verschwenderisch umgehen, obwohl man immer ein Risiko eingeht. Wir lassen uns übervorteilen. Wir tun's manchmal, obwohl wir vielleicht den Verdacht hegen oder schöpfen, dass es nicht aufrichtig ist. Und doch glaubt und hofft die Liebe alles. Und wir sagen, okay, Herr, bei aller Liebe hoffe ich, dass es etwas bringt. Okay. Und es wird nicht immer in dem Charakter desjenigen eine Änderung bringen. Und wir können auch nicht erwarten, dass jedem, dem wir was geben, sein Leben zuerst in Ordnung bringt. Ach, du bist dem Alkohol verfallen, dann gebe ich dir nichts. Ja, wenn wir warten, bis die Leute alle ihre Probleme nicht mehr haben, dann werden wir vielleicht niemandem was geben. Aber okay, du hast die Möglichkeit, du siehst die Not. Seien wir vorsichtig, dass wir unser Herz nicht verschließen. Stellen wir uns die Frage, habe ich gerade mein Herz verschlossen demjenigen gegenüber? Dann wäre es vielleicht doch besser, dass wir was geben, damit unser Herz sich ein bisschen wieder öffnet. Und dann, wie lautet eine folgerichtige Ermahnung? Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben. Im Elberfelder steht mit Fußnote im Wort. Dazu komme ich zu sprechen zurück. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wir sind die Leute, die das Wort haben, das Wort Gottes. Und wir zitieren auch gerne daraus. Aber sagen wir vielleicht, dass es das Wort ist und nicht nur Worte. Wir kommen mit unserer Bibel. Und die Bibel ist natürlich die Wahrheit. Und wir erschlagen die Leute mit Bibelversen. Und wir halten uns für im Recht zu sein, weil schließlich ist das die Wahrheit. Also wenn wir sagen, ist es auch die Wahrheit. Aber unser Glauben hat nicht die Werke. Okay? Also, wir denken, die Leute sollten ja nach dem Wort handeln und wir sind im Recht, weil wir das Wort kennen und danach handeln hoffentlich. Aber nein, die Taten bleiben auf der Strecke und ein Mensch bekommt dann den falschen Eindruck von, nicht nur von Christen und von unseren Worten, sondern von unserem Gott und seinem Wort. Er darf nicht bei Worten oder beim Wort allein bleiben. Worte müssen in die Tat, in die Wahrheit umgesetzt werden. Das Wort ist die Wahrheit, aber sie ist nicht in die Wahrheit umgesetzt, bis sie aktiv wird. Möge Gott uns helfen, es nicht bei der Wahrheit in der Theorie zu bleiben oder bleiben zu lassen, sondern es in die Tat umzusetzen. Okay, das waren Punkte 1 und 2. Und der letzte Punkt. Der Bezug zu dem Thema des Johannesbriefs in den Versen 19 bis 22. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Okay, es geht ja um Heilsgewissheit. Und Brüder und Schwestern, vielleicht manche von euch, aber viele Gläubige, echte Gläubige, leiden darunter, dass sie nicht wissen, ob sie gläubig sind oder ob sie errettet sind, ob sie am Ende im Himmel sind. Und ich will nicht sagen, dass das normal ist, aber es ist üblich. Es kommt häufig vor, es ist keine Seltenheit und deshalb gibt es diesen Brief. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Wenn du aus der Wahrheit bist, dann bist du ein Kind Gottes. Du kannst erkennen, ob du aus der Wahrheit bist. Weißt du, wir hatten aus Gott und aus dem Bösen ein gleichbedeutender Begriff für aus Gott zu sein, ist aus der Wahrheit. Bist du aus Gott? Bist du nicht aus dem Bösen, sondern du bist aus der Wahrheit? Woran kannst du das erkennen? Vers 19. Daran. Das heißt, Liebe in der Tat. Liebe in die Tat umgesetzt. Brüderliebe. Die Liebe der Geschwister. Manche Menschen haben kein Interesse, in der Gemeinde zu sein. Weil natürlich, da sind die Geschwister. Und wenn sie die Geschwister nicht lieben, dann ist es ihnen nicht wichtig, da zu sein. Aber ein Mensch, der den Herrn Jesus Christus liebt, liebt auch seine Kinder, seine Glaubenskinder. Das sind seine Glaubensgeschwister und will da sein, wo sie sind. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Hier sind also zwei, was können wir sagen, Resultate oder Ergebnisse der Bezug zum Thema des Johannesbriefes. Du kannst erkennen an der Brüderliebe, dass du Christ bist und du kannst dein Herz stillen vor Gott. Das eine ist, was du weißt und das andere ist, oder sind die Gefühle, die du hast. Wenn du erkennst, dass du aus Gott bist, dann wird dein Herz dann auch die entsprechenden Gefühle haben. Also lesen wir jetzt wieder Vers 19. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Sei still, mein Herz. Ist ein Lied, das wir manchmal singen. Vers 20. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, ein uns verurteilendes Herz, das kann ein Christ haben. Du kannst ein erlöstes Herz haben. Du kannst ein Kind Gottes sein. Du wirst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Aber jetzt in diesem Moment verurteilt dich dein Herz. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich sage, dass es möglich ist. Es kommt immer wieder vor. Ein uns verurteilendes Herz kommt vor, Vers 20, dass, wenn unser Herz uns verurteilt. Die Muslime sagen, Gott ist größer. Das ist das, was sie sagen. Das ist ein Spruch, den sie so oft sagen. Aber hier haben wir es in der christlichen Schrift. Gott ist größer. Gott ist größer als du. Gott ist größer als deine Gefühle. Gott ist größer als deine Zweifel. Manchmal erlauben wir, dass unsere Zweifel und unsere Gefühle größer sind als Gott. Oh, ich fühle mich nicht errettet. Ich zweifle daran, dass ich Kind Gottes bin, obwohl ich an Jesus glaube. Aber ich zweifle trotzdem. Und dann erhebst du deine Zweifel, sodass sie größer sind als Gott. Also unsere Zweifel sind uns näher. Und manchmal, weißt du, wenn ich meine Hand vor dem Gesicht habe, kommt meine Hand vielleicht größer vor als der Mond. Und meine Zweifel, weil sie mir so wichtig sind, können mir den Eindruck geben, dass sie größer sind als Gott. Aber hier steht, Gott ist größer als unser Herz. Und er weiß alles. Und was er weiß, ist wichtiger als wie ich mich fühle. Er weiß, das sind Tatsachen. Ich fühle mich. Das sind nicht unbedingt Tatsachen. Ich fühle mich dreckig. Ich fühle mich nicht errettet. Aber Gott ist größer und er weiß alles. Und wenn er weiß, dass ich sein Kind bin, sind meine Gefühle nebensächlich. Ich hatte es damit lange zu kämpfen. Ich musste Gott Recht geben und sagen, Gott, du weißt. Du weißt, dass ich dein Kind bin. Gott ist größer, er weiß alles. Okay, mit der Liebe stillen wir unsere Herzen vor ihm. Ein uns verurteilendes Herz, hey, es ist wunderbar zu wissen, es gibt auch ein uns nicht verurteilendes Herz. Amen? Ja, das habe ich gehört. Ja, und das will Gott, dass alle haben. Na, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann tröste dich nicht mit dem Heil, das du nicht hast. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, ist es wunderbar, wenn dein Herz nicht mehr Anklage gegen dich erhebt. Wäre es nicht schön, wenn dein Herz endlich aufhören würde, dich anzuklagen? Ja, ich wünschte mir, ja, ich kann sagen, mein Herz hat den Punkt erreicht. Nicht, weil ich so toll bin, aber ich danke dem Herrn, dass Gott, ich gesagt habe, Gott, du bist größer, du weißt alle Dinge, und wenn mein Herz, mein sündhaftes Herz mich anklagen würde, dann darf ich einfach sagen, ich bin geliebt. Vers 23. Ah, nee, 21. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Was immer wir bitten, das ist unsere Seite. Also wenn wir wissen, Gott ist mein Vater, ich darf bitten, ich darf beten, ich darf mutig beten, ich darf bitten, um was ich will. Es ist nicht angebracht. Wenn du diese Beziehung zu Gott nicht hast, dann darfst du nicht bitten. Wenn irgendein Kind zu mir kommen würde und sagen würde, darf ich bitte dies und das haben? Und also ich würde sagen, nee, Moment einmal, darauf hast du keinen Anspruch. Aber wenn es mein Kind ist, dann darf er bitten, Papa, darf ich mit deinem Auto fahren? Oder was auch immer. Davon ausgegangen, er hat einen Führerschein. Aber wir haben ein effektives Gebetsleben. Es heißt hier, das empfangen wir. Wir bitten, was wir wollen und wir empfangen es. Na, vielleicht gehen eure Gedanken dahin, ja, aber das kann doch nicht alles bedeuten. Moment, wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir mutiger sein, als wir es oft sind. Ich will Abraham gar nicht übel reden, aber wisst ihr, als er mit Gott gehandelt hat, wie viele Menschen müssen in Sodom sein, die gerecht sind, ohne dass Gott Sodom vernichtet? Wer hat zuerst aufgehört? Es war Abraham. Na, es fing mit 50 an und am Ende waren es 10. Und es war ein mutiger Schritt, also mehrere Schritte des Glaubens. Ja, aber ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also wir sind Geliebten, wir haben Freimütigkeit zu Gott. Wir dürfen ein effektives Gebetsleben haben. Und worauf ist die Freimütigkeit zurückzuführen? Auf unseren Gehorsam und auf sein Wohlgefallen. Wir haben Freimütigkeit. Weil wir gehorsam sind, können wir Gott fragen. Also wenn, sagen wir es so, wenn mein Kind, mein erwachsener Junge, sagen würde, Papa, darf ich das Auto ausleihen? Aber, nun, ich weiß, es ist ja weit hergeholt, aber letztes Mal hat er eine Bank ausgeraubt. Dann würde er vielleicht nicht die Freimütigkeit haben, mich darum zu bitten. Okay, es ist vielleicht albern. Immer wo ich mich von meinen Notizen ablöse, aber okay. Andererseits, wenn ich weiß, letztes Mal, als mein Sohn um den Wagen gebeten hat, ging er hinaus und hat Wohltat getan, also hat Gutes getan. Ich habe daran Wohlgefallen und er hat Freimütigkeit. Und wir, wenn wir gehorsam sind, wir haben Freimütigkeit. Und Gott hat, weil wir gehorsam sind, Wohlgefallen. Es klappt alles. Es klappt mit dem Bitten und es klappt mit dem Geben. Nun, vielleicht hast du gedacht, es ist nur eine Frage meiner Gefühle, ob mein Herz mich verklagt oder nicht. Nein, es geht ja um mehr. Es geht ja nicht nur um deine Gefühle. Es geht ja auch um die Effektivität, um die Wirksamkeit deines Glaubenslebens. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Kind Gottes bist, wirst du kein guter Beter sein. Und wenn du kein guter Beter bist, wirst du nicht viel erreichen, wirst nicht viele Früchte für den Herrn tragen. Weil du immer noch in den Kinderschuhen steckst. Und du weißt nicht einmal, ob du in den Kinderschuhen steckst. Du bist dir deines Heils nicht sicher, also warum denn Papa fragen? Und wenn du ihn nicht fragst, ohne mich kannst du nichts tun, dann ohne mich könnt ihr keine Frucht tragen. Seht ihr, wie viel davon abhängt? Was will Gott? Nur, dass unser Herz uns nicht verklagt? Nein, er will viel mehr. Natürlich will er, dass du Freude hast im Herzen. Aber er will, dass du freimütig mit ihm sprechen kannst, dass du ihn um alles bitten kannst, damit er dir alles geben kannst, damit ihr gemeinsam, der Vater und du, Frucht tragt für die Ewigkeit. Und das könnt ihr nicht, wenn du dir deines Heils immer noch nicht sicher bist. Und seht ihr, letztes Mal hatten wir Erkennungsmerkmal eines wahren Gläubigen, Gehorsam, oder er hält Gottes Gebote. Ich will das nicht loslösen von der Wahrheit. Wenn du in der Sünde, ach so, dass er sich reinigt, das war das Thema. Wenn du dein Leben nicht reinigst, wenn du nicht ein Kind Gottes bist, dann will ich dich nicht damit vertrösten. Okay. Gut, ich werde jetzt über übers Ende springen zu zwei Bibelversen. Aus Korinther, das habt ihr schon einmal gesehen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Habt ihr heute das Zeugnis, das innere Zeugnis in deinem Herzen gehabt? Ich habe geprüft, ich habe festgestellt, ich liebe die Geschwister, ich bin ein Kind Gottes. Gott zeugt mit meinem Geist, dass ich sein Kind bin. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Es gibt keine Gefahr. Wenn du feststellst, ich bin kein Kind Gottes, dann kannst du Kind Gottes werden. Wenn du feststellst, ich bin ein Kind Gottes, warum redest du auf dich ein, dass du es nicht wärest? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Okay. Und dann heute zusammengefasst, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Erkennst du, dass du aus der Wahrheit bist? Oder erkennst du, dass du wie Kain, wie der ältere Bruder von Abel, aus dem Bösen bist? Herr, danke für diese klaren Worte. Du gibst uns Trost, du gibst uns Gewissheit. Du ermutigst uns, damit wir fruchtbarere Kinder Gottes sind. Und damit unser Herz uns nicht verurteilt. Danke, dass das uns verurteilende Herz zur Vergangenheit gehören kann. Und dass uns nicht verurteilendes Herz die heutige und ständige Realität sein kann. Amen.